Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und damit beschäftigen wir uns heute bis 21 Uhr.
Anglizismen, Sprachwandel, Sprachverfall, die ganze Gender-Diskussion, auch immer wieder Rechtschreibfragen. Dann natürlich so eine Art Register- und Stilfragen. Die Kultursprache Deutsch geht unter, alle sprechen nur ein Pidgin oder so. Dann natürlich sprachliche Verrohung.
Diese und andere Themen treiben Henning Lubin und seine Kollegen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim um. Und sie werden auch im Forum Deutsche Sprache aufgegriffen. Was diese Mischung aus Museum und Labor zu einem weltweit einzigartigen Zentrum machen soll und welche Bausteine dafür schon vorliegen, das erfahren Sie gleich. Doch zuvor berichten wir über Erkenntnisse aus der umfangreichsten Studie zur Geschichte der Treuhandanstalt und inwieweit man dabei von Versachlichung und Versöhnung sprechen kann. Der dritte Teil unserer Serie Alltagsgegenstände und ihre Bedeutung dreht sich diesmal um die Blechbüchse, wie Dosennahrung die Welt veränderte. Außerdem geht es um die bedrohte Zukunft. Was bringt die Weltklimakonferenz Kindern und Jugendlichen im globalen Süden? Darüber habe ich mit dem Klimaforscher Eckart Vorberg vom Kinderhilfswerk World Vision gesprochen. Aber wer eigentlich macht unsere Zukunft? Das haben sich Wissenschaftler auf einer Tagung in Darmstadt gefragt. Mehr über Zukunftspolitik zwischen Utopie, Dystopie und Fahren auf Sicht liefert unser heutiger Schwerpunkt.
Unter den Linden ziehen die ersten Mitarbeiter der Anstalt
zur treuhänderischen Verwaltung des Volksvermögens ein.
Kaum Möbel, Technik, Überblick, Blindflug.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Treuhandkriegspanorama von Schauspielern des Weimarer Nationaltheaters. Sie waren bei der Veranstaltung im Bundesfinanzministerium dabei, dem früheren Sitz der Treuhandanstalt in Berlin, wo Anfang der Woche Wissenschaftler des Instituts für Zeitgeschichte die Ergebnisse aus dem Sammelband Die umkämpfte Einheit vorstellten. Damit geht das bislang größte Forschungsprojekt zur Treuhandanstalt zu Ende. Dafür haben die Wissenschaftler 12 Kilometer Akten der umstrittenen Behörde gesichtet, die von 1990 bis 1994 rund 12.000 DDR-Betriebe privatisiert oder geschlossen hat. Welche neuen Erkenntnisse liefert der Sammelband? Und wird damit eine sachliche Debatte über die Privatisierung und Schließung volkseigener Betriebe der DDR nach der Wiedervereinigung wahrscheinlicher? Diesen Fragen ist Isabel Fanrich Lautenschläger nachgegangen.
Noch im März 1990 hat die letzte DDR-Regierung die sogenannte Treuhandstelle gegründet. Die Vorgängerin der Treuhandanstalt sollte das Volkseigentum in Anteilsscheinen an die ostdeutsche Bevölkerung verteilen, so die ursprüngliche Idee. Daran erinnert das halbdokumentarische Schauspiel Treuhandkriegspanorama, seit diesem Jahr im Programm des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Mit der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 und der Wiedervereinigung am 3. Oktober traten andere Ziele in den Vordergrund: die Sanierung und Privatisierung der volkseigenen Betriebe. Doch von rund 4 Millionen Industriearbeitsplätzen blieb bis Ende 1994 nur ein Drittel übrig. Von 12.000 Unternehmen wurden 4.000 geschlossen. Die negative Bilanz der umstrittenen Behörde habe lange Zeit auch seine Sicht geprägt, sagt der Dramatiker und Autor des Stücks Thomas Freier.
Dass die Treuhand tatsächlich erstmal sowas ist wie eine feindliche Übernahme quasi, also eine Möglichkeit für windige Figuren aus dem Westen im Osten das große Geld zu machen.
Eine Allianz für Deutschland, die nur einen Weg kennt, ein Land wird
zum Beitrittsgebiet. Und die meisten in diesem Land wollen genau das. Die meisten wollen
Derrick und Beckenbauer,
das Auto, die Hose, das Sonderangebot.
Für Thomas Freier, 1981 in Gera geboren, änderte sich die Wahrnehmung, als er sich mit den Akten der Treuhand und den Erfahrungen von Zeitzeugen beschäftigte. Auch die Wissenschaftler vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, kurz IFZ, ließen den Dramatiker und Autor an ihren aktuellen Forschungen zur Treuhand teilhaben. So habe er verschiedene Sichtweisen auf die Bühne bringen können.
Ich glaube, dass das Stück ein Versuch ist, noch einen Schritt weiter zurückzugehen, tatsächlich an die Wende ran. Wenn das Schreien nach der D-Mark größer wird und auch die Ostdeutschen anfangen, vor allem den Kapitalismus zu wollen, ist es wie so ein Gegengewicht plötzlich zu dieser Geschichte, die ich vorher kannte.
Das Bild der Treuhandanstalt ist vor allem in Ostdeutschland bis heute überwiegend negativ. Mit einer der Ursachen beschäftigt sich Rainer Kalsch, Historiker und Mitarbeiter im soeben beendeten Treuhandforschungsprojekt des IFZ. Im neuen Sammelband Umkämpfte Einheit untersucht er, inwiefern die Behörde tatsächlich Fälle von Wirtschaftskriminalität verantwortet.
Die Treuhand wurde wenige Monate nach ihrer Gründung zunehmend als eine kriminalitätsdurchseuchte Institution wahrgenommen. Es gab hunderte von Fällen, die durch die Presse geisterten, wo von Korruption, Amtsmissbrauch, Unterwertverkäufen, Bilanzmanipulation und anderen Dingen die Rede war. Nicht immer stimmten diese Vorwürfe, oftmals sind sie auch instrumentalisiert worden im Kampf um Privatisierungen.
Zu Betrugsfällen kam es besonders in den ersten Monaten der Treuhandanstalt, als eine innere Revision noch fehlte. Die Mitarbeiter in der Zentrale und den 15 Niederlassungen hätten eine enorme Entscheidungsfreiheit gehabt, Privatisierungen umzusetzen, so Rainer Kalsch. Große Betrugsfälle wie den in der Niederlassung Halle, die süddeutsche Unternehmen begünstigte, habe es nur wenige gegeben. Immerhin bezifferte die Treuhand selbst den entstandenen Schaden auf insgesamt 350 Millionen D-Mark. Was der Wirtschaftshistoriker für wenig hält, angesichts eines großen Graubereichs, der bis heute nicht ausgeleuchtet werden konnte.
Wo gar nicht klar ist, ob das Handeln von Treuhandmitarbeitern oder auch von Käufern oder auch von Betriebsdirektoren tatsächlich kriminell war. Das ist auch für den Historiker nicht ganz so einfach, weil die Aktenlage schwierig ist. Also nicht jeder wird aufschreiben, wo er versucht hat, mit unlauteren Mitteln an Betriebe zu kommen. Und weil auch die Gesetzeslage problematisch ist. Viele Fälle sind gar nicht vor Gericht gekommen, sondern sind schon im Vorfeld ausgeräumt worden.
Dass die Behörde im Frühjahr 1991 eine Stabsstelle besondere Aufgaben einrichtete, um intern eine Barriere gegen kriminelles Handeln aufzubauen, habe ihren Ruf in der Öffentlichkeit nicht wirklich verbessert. Bislang sei das negative Image stark von der erfahrungsgeschichtlichen Perspektive der Betroffenen geprägt gewesen, stellt Dirk Hoffmann vom Institut für Zeitgeschichte fest. Um die Debatte zu versachlichen, hat der Projektleiter mit seinem Team in den 12 Kilometer Akten die Struktur, Kommunikation und Arbeit der Treuhand untersucht und auch die sozialen Folgen sowie zeitgenössische Deutungskämpfe unter die Lupe genommen. Besonders wichtig sei die Erkenntnis, dass die Treuhand die ostdeutsche Wirtschaft nicht im Alleingang privatisiert habe, sondern dass daran viele staatliche und nichtstaatliche Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler sowie auf europäischer Ebene beteiligt waren.
Ein Aushandlungsprozess, in dem die Treuhandanstalt eine zentrale Rolle eingenommen hat, bei der sie aber bei manchen Entscheidungen gar nicht mal die entscheidende Rolle gespielt hat, wie etwa bei der Werftenindustrie oder bei der chemischen Industrie, insbesondere die Konzeption der industriellen Kerne war eine politische Entscheidung, die die Treuhandanstalt mit den anderen politischen Akteuren vollziehen musste.
Die Ergebnisse des großen Forschungsprojekts stützen die These einer überforderten Behörde. Die Treuhand war nicht nur für Privatisierungen zuständig, sondern in zunehmendem Maße auch für arbeitspolitische Maßnahmen, für den Umgang mit den Altschulden von DDR-Betrieben und den ökologischen Altlasten im früheren Chemiedreieck, betont Dirk Hoffmann. Außerdem sei der Wandel der veralteten Industriestruktur anders als im Westen im Zeitraffer geschehen. Die Menschen im Osten hätten dadurch nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, sondern auch die mit den Kombinaten verbundenen Einrichtungen wie Kitas, Polikliniken, Ferienheime und Kulturhäuser.
In diesem Transformationsprozess, das wäre ein wichtiges Ergebnis, fehlten eigentlich Stabilitätsanker, gesellschaftliche Stabilitätsanker, die das hätten begleiten können.
Während im nordrhein-westfälischen Bottrop die Schließung der letzten deutschen Steinkohlezeche 2018 politisch und medial gewürdigt wurde, habe die Abwicklung der DDR-Betriebe politisch nicht aufgefangen werden können. Die Vertreter der alten Ordnung waren diskreditiert, die Neuen mussten das Vertrauen der Bevölkerung erst noch gewinnen. Dies schlug sich in Protesten gegen die Treuhandanstalt nieder, sagt Christian Rau. Der Historiker, der am IFZ zum Thema Treuhand und Gewerkschaften geforscht hat, spricht von einer heterogenen Mischung.
Das waren natürlich in erster Linie die Betriebsräte und die Belegschaften, die in einer ganzen Reihe von lokalen Protesten für die Erhaltung von Arbeitsplätzen gekämpft haben. Das waren aber eben keine klassischen Arbeitskämpfe, wie man sie aus der Bundesrepublik kannte. Also die ließen sich gar nicht so in dieses Schema Tarifkämpfe und so weiter pressen, sondern das waren oftmals sehr lokale, spontane Proteste, die auch oftmals nicht von Gewerkschaften organisiert waren, sondern die sich aus den Betrieben heraus entwickelten.
Der bekannteste war 1993 der Hungerstreik der Kumpel in Bischofferode für den Erhalt des VEB-Kaliwerk Thomas Münzer. In der öffentlichen Wahrnehmung werde dieser Streik immer verkürzt dargestellt, so Christian Rau. Bereits im Jahr zuvor seien die Arbeiter im Dauerprotest gewesen. Und schon seit August 1990 habe sich in der nordthüringischen Kali-Region eine Protestkultur aufgebaut und dynamisiert.
Für diese Protestkultur sehr prägend war eine lange Unterstützung durch die Landesregierung in Thüringen, die allerdings auch sehr widersprüchlich war. Sie haben sich eben schützend vor die Kumpel gestellt, haben gesagt, wir vertreten eure Interessen, haben damit aber auch Erwartungen geweckt, wie viele Handlungsspielräume die Landesregierung hat, die sie aber gar nicht hatte. Und das führte dann 1993 ab einer gewissen Zeit dann eben auch zu einer großen Enttäuschung gegenüber der Landesregierung.
Wenn das alles gebrannt hätte, damals,
wenn der übergesprungen wäre, der Funke,
wenn das wirklich überall gewesen wäre, euer Bischofferode.
Überall die Haufen plötzlich in der ostdeutschen Landschaft.
Bis letzte Werke gegen die Laufrichtung der Ereignisse.
Dann hätten wir es geschafft.
Dann vielleicht.
Das Treuhand-Kriegspanorama rückt nah an eine Bergarbeiterfamilie heran, verstrickt in die Vergangenheit. Der Sohn stellt dem damals am Hungerstreik beteiligten Vater Fragen.
Ich will wissen, wie es war.
Nee, du willst nix wissen, du willst mir ans Bein pissen.
Nee, ich will mit dir reden.
Du hast auch nie was gefragt.
Nee, ihr habt gekämpft und verloren. Ihr habt Abfindungen bekommen, von denen andere nur träumen konnten. Und eure Auffanggesellschaft. Und all die Jahre Löhne, von denen ihr euch die Häuser gebaut habt, in denen ihr jetzt hockt. Ihr und eure Privilegien, von denen ihr nichts hören wollt.
Dass die Forschungen zur Treuhandanstalt bereits jetzt, 30 Jahre nach den Protesten in Bischofferode, zur Versachlichung und Versöhnung beitragen, bezweifelt Dramatiker Thomas Freier. Zwar seien Gespräche wie die zwischen Vater und Sohn wichtig, aber sind sie gelungen?
Gelungen würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es für diesen Dialog eigentlich noch tatsächlich noch mehr Zeit braucht. Und dass das nicht erst ein Anstoß ist, jetzt überhaupt ins Gespräch zu kommen und eigentlich der Versuch, diese verhärteten Fronten aufzubrechen eigentlich. Das kann nur eine Generation leisten, die dann nachkommt und die damit nicht direkt betroffen ist.
Isabel Fanrich Lautenschläger berichtete über die Ergebnisse aus dem bislang größten Forschungsprojekt zur Treuhandanstalt und die heutige Sicht auf die umstrittene Behörde. Wir haben es eingangs schon gehört, Anglizismen, Sprachwandel, Sprachverfall und viele andere Themen bewegen Henning Lubin, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, der zentralen Adresse, wenn es um Themen der deutschen Sprache geht. Bei ihm im Institut entsteht gerade eine Anlaufstelle für alle sprachlich Interessierten, das Forum Deutsche Sprache. Das Großprojekt am Neckar ist bereits seit Mitte der Nullerjahre in Planung, 2018 ergänzt um die Idee eines bürgerwissenschaftlichen Forums. Der Bau des Gebäudes beginnt in Kürze, die Eröffnung ist für 2027 geplant. Luca Rehse-Knauf hat sich auf den Weg dorthin gemacht und berichtet über den Zwischenstand dieses weltweit einzigartigen Projekts, einer Art Mischung aus Museum und Labor.
S4, S5, R5.
R5, eine Adresse in den Quadraten der Mannheimer Innenstadt. Eine Fassade aus braunroten Klinkersteinen. Vor dem blauen Gitter der Eingangstür des Gebäudes fotografieren sich Leute für Instagram. Hier residiert das Leibniz-Institut für deutsche Sprache, kurz IDS, die zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache, entwickelt hier das Forum Deutsche Sprache.
Das Forum Deutsche Sprache ist etwas, was es eigentlich noch nirgends in der Form gibt,
sagt Henning Lubin, wissenschaftlicher Direktor des IDS, über das große Projekt eines wissenschaftlichen Museums.
Wir wollen etwas verbinden, nämlich etwa eine museale Darstellung der deutschen Sprache, also eine Ausstellung, die interessant ist und die gegenwärtige Sicht auf die deutsche Sprache darstellt, auf wissenschaftlicher Grundlage. Aber dies verbinden mit der Befragung der Gäste dieses Hauses nach ihrer eigenen Sprachverwendung. Wir wollen also etwas geben, aber auch etwas nehmen.
Eine Dauerausstellung widmet sich verschiedenen Aspekten rund um die deutsche Sprache. Von Neologismen über das Gendern bis hin zu einer Kreolsprache in Papua-Neuguinea, die Deutsch als Grundlage hat. Das Besondere aber ist, die Besucherinnen bringen das Ausstellungsstück selbst mit. Mit der eigenen Sprache können sie die digitalen Exponate verändern. Sie können an bürgerwissenschaftlichen Projekten und sprachwissenschaftlichen Erhebungen teilnehmen.
Wir wollen dadurch etwas tatsächlich erfahren, was auf andere Art und Weise sehr schwer zu erfahren ist, nämlich wie die reale Sprachverwendung in der Breite der Gesellschaft heute aussieht, um auf diese Art und Weise auch unsere eigene Forschung, aber auch die sprachliche Bildung, die Vermittlung von Sprache, die Zielgenauigkeit sprachlicher Maßnahmen dadurch zu verbessern.
So soll es etwa möglich sein, WhatsApp-Chats oder andere Texte der Forschung beizusteuern. Und auch sogenannte Sprachspenden sind willkommen.
Also ich finde jetzt eigentlich, dass die Nachricht spreche oder dass sie irgendwie nur Dialekt spricht.
Also du bist beim Motorrad, gehst du jetzt links rum?
Das ist halt meine Haut, das Dialekt, das ist halt einfach da, wo ich her bin.
Das kann eine Dialektspende sein,
erklärt Elena Schopper-Briele. Sie leitet den Stabsbereich Forum Deutsche Sprache am IDS.
Das kann aber auch sein, dass jemand über seine Sprachbiografie einfach erzählen möchte. Dann wird dann ein Video aufgenommen und wenn man über Jahre viele, viele Sprachbiografien sammelt, ist das natürlich ein riesiger Schatz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann auch diese Dinge beforschen können.
Und zwar, so Henning Lubin, in einem Maße, wie es bisher nicht möglich war.
Wenn man sich vorstellt, dass so etwas Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt in einem solchen Forum, das es denn ja auch langfristig geben wird, erhoben wird in einem vergleichbaren Format, dann werden wir nach einigen Jahren eben einen Fundus haben von derartigen Sprachaufzeichnungen, in denen man beispielsweise kleinere Veränderungen in der Sprache, den Sprachwandel sozusagen live mitverfolgen kann.
Das Forum Deutsche Sprache wird also ein Ort, an dem Forschung und Öffentlichkeit zusammentreffen. Citizen Science heißt der Ansatz, der die Bürgerinnen und Bürger in den wissenschaftlichen Dialog mit einbezieht. Dadurch sollen vor allem auch Transparenz und Vertrauen erzeugt werden in die Methoden und Absichten der Wissenschaften.
Also wir laufen jetzt gerade hier über den alten Messplatz. In meinem Rücken oder in unserem Rücken ist das zukünftige Grundstück für das Forum Deutsche Sprache. Und wir laufen jetzt quasi in das Herz der Neckarstadt West zum Campus, der sich jetzt im alten Kaisergarten, einem ganz schön renovierten Gebäude, befindet.
Erzählt Elena Schopper-Briele beim Gang durch den Mannheimer Stadtteil Neckarstadt West. Hier leben Menschen aus über 100 Nationen, die noch mehr Sprachen sprechen. Das Stadtteilprojekt Campus versorgt Grundschülerinnen und Schüler hier nach der Schule und erkundet mit ihnen das diverse Viertel.
Wir laufen jetzt ja hier gerade durch die Mittelstraße. Da sehen Sie, sind wahrscheinlich, wenn wir stehen bleiben, 5 bis 10 Schilder in unterschiedlichen Sprachen zu sehen. Und genau dieses Quartier hier wird kartiert nach diesen Sprachspuren im öffentlichen Raum.
Linguistic Landscaping heißt das Forschungsgebiet, das solche Sprachspuren untersucht. Kinder und Jugendliche machen sich zusammen mit Forschenden auf die Suche nach diesen Spuren und dokumentieren das sprachliche Stadtbild. Es ist Teil des jüngst mit einem Preisgeld von 50.000 Euro geförderten Projekts Die Sprachchecker. So sprechen wir in der Neckarstadt, das auch eine Vorbereitung für das Forum Deutsche Sprache ist. Ein anderer Teil des Projekts ist das Anfertigen von Sprachporträts. Die Kinder haben eine Silhouette von einem Körper bekommen und sollten einzeichnen, wo sie ihre jeweiligen Sprachen im Körper verorten.
Beispielsweise gab es da Jungs, die haben gerne Fußball gespielt und waren Fans von der italienischen Fußballmannschaft und haben dann eine spezielle Farbe für Italienisch in ihren Fuß gezeichnet. Oder manche hatten ihre Muttersprache im Herzen und haben dann die Muttersprache ins Herz eingezeichnet und so weiter.
So lernt man einerseits Dinge, die man ohne direkten Dialog mit den Kindern und Jugendlichen niemals erfahren würde, die aber auch für die Wissenschaft von Bedeutung sind. Andererseits sollen die Kinder gestärkt werden, indem sie ein Bewusstsein dafür bekommen, wie viele Sprachen sie sprechen um dann auch Wertschätzung für die eigene Mehrsprachigkeit und Sprachkompetenz zu entwickeln. Laut den beteiligten Kindern und Pädagoginnen mit Erfolg.
An dem Tag, die Kinder waren sehr motiviert, die haben ganz gerne mitgemacht, die haben gerne mitgebastelt.
Was mir besonders gefallen hat, viele Eltern waren da, die sich untereinander ausgetauscht hat und auch mit uns Pädagoginnen ausgetauscht haben.
Ich spreche Deutsch, Englisch und Kurdisch.
Tunesisch, Italienisch, Englisch und Deutsch.
Italienisch und Deutsch.
Türkisch
und Bulgarisch.
Ich spreche Bulgarisch und auch 7 Sprachen.
Zu Hause spreche ich Arabisch und hier spreche ich Deutsch.
Draußen spreche ich immer Deutsch und in der Türkei rede ich immer Türkisch.
Ich kann noch Englisch, Deutsch und Griechisch.
Ich fand es sehr cool. Das meiste hat mir das Malen gefallen.
Also ich fand das Malen cool und der Kuchen.
Der bürgerwissenschaftliche Ansatz in den Sprachwissenschaften, der im Sprachchecker-Projekt und im Forum Deutsche Sprache verfolgt wird, birgt viel Potenzial. Es können auf lange Sicht große Textkorpora entstehen, die die spontane und unredigierte Alltagssprache abbilden und damit Arten der Sprache und Sprechergruppen, die in der Forschung bisher wenig sichtbar sind. Und Elena Schopper-Briele betont,
dass es eben darum geht, jedem zu vermitteln, dass er oder sie selbst Sprachexperte oder Expertin ist und eben nicht zu sagen, die Rechtschreibung oder die Grammatik ist falsch, die du verwendest oder das muss so heißen und nicht so heißen, sondern eben zu zeigen, es gibt sehr viele Varietäten und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Wir sind weiter gespannt auf das Forum Deutsche Sprache in Mannheim. Lukarese Knauf war das mit einem Vorgeschmack auf das Zentrum. Suppe oder Fisch, Fleisch oder Gemüse. Fast alle Lebensmittel gibt es in Dosen. Jährlich 300 Milliarden Konservendosen kommen in den Handel und stehen auf den Regalen der Supermärkte. Was heute alltäglich ist, war im 19. Jahrhundert eine Revolution. Erst Konserven machten sicheres Reisen über weite Distanzen möglich. Den Kolonialismus in seiner bekannten Form hätte es möglicherweise nicht gegeben und manche Forschungsexpedition wäre ohne Konserven im Gepäck erst gar nicht aufgebrochen. Mirko Smiljanic hat für den dritten Teil unserer Serie über Alltagsgegenstände die Spur der Blechbüchse in der Geschichte verfolgt.
15. Dezember 1970. Die BBC strahlt in der Comedy-Show Monty Python's Flying Circus den Spam-Sketch aus. Eric Idle und Graham Chapman sitzen im Restaurant und fragen die Kellnerin, gespielt von Terry Jones, nach dem Speisenangebot.
Morning.
Morning.
What you got then?
Was gibt's bei euch?
Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam.
Es gibt Ei und Speck, Eierwurst und Speck, Ei und Spam, Eierspeck und Spam, Ei, Speckwurst und Spam, Spam, Speckwurst. Auf jeden Fall gibt es Spam in vielen Varianten. Spam ist ein US-amerikanisches Frühstücksfleisch, das in charakteristisch niedrigen und rechteckigen Konservendosen verkauft wird.
Spam, Bacon, Sausage und Spam. Spam, Egg, Spam, Spam, Bacon und Spam. Spam, 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 Egg und Spam. Spam, 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 Bacon, Spam, Spam, Spam und Spam.
In den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Spam-Dosen in solchen Mengen und das hungrige Volk gebracht, dass mancher Speiseplan überwiegend aus Frühstücksfleisch bestand. Spam war wenig beliebt, weshalb nach Monty Pythons Sketch Spam zum Synonym für unerwünschte Werbemails avancierte. Dem weltweiten Erfolg der Spam-Konserve tat das aber keinen Abbruch. Spam gibt's immer noch und überall, so wie es Konservendosen immer und überall gibt. Jährlich 300 Milliarden Blechbüchsen mit Lebensmitteln und Getränken kommen weltweit in den Handel. In Deutschland sind es 2 Milliarden. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der Konserve aber mit bitterer Not.
Bittere Not in der Tat, denn die Natur besaß und besitzt eben ein Janusgesicht. Sie schenkt auf der einen Seite, sie nimmt aber auch. Im Herbst, also während der Erntezeit, gab es eben auch in den armen Gesellschaften der vorindustriellen Zeit einige wenige Monate der Fülle. Doch bald darauf veränderten sich eben die Erntegüter. Sie verdarben, sie verschrumpelten, sie wurden ungenießbar, sie verursachten sogar Krankheiten.
Privatdozent Dr. Uwe Spiekermann, Historiker und Konsumforscher Weimar. Verhindern lässt sich biologische Zersetzung nur durch Konservierung. Seit der neolithischen Revolution, seit Jäger und Sammler vor 10.000 Jahren sesshaft wurden, haben Menschen entsprechende Verfahren entwickelt, die sich trotz aller Vielfalt in vier Kategorien einordnen lassen.
Man kann Hitze einsetzen, Kälte, man kann Konservierungsmittel nutzen oder Kunsträume schaffen, also bewahrende Kunsträume.
Bewahrende Kunsträume sind zum Beispiel Einmachgläser und Konservendosen, also Behälter mit vorab erhitzten Lebensmitteln, die so abgeschottet sind, dass Bakterien, Insekten und so weiter außen vor bleiben. Die physikalischen Prinzipien der Hitzesterilisierung waren zwar schon im 17. Jahrhundert bekannt, der Durchbruch zur modernen Blechkonserve gelang aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts.
Einerseits, weil die Hitzesterilisierung von französischen Koch und Konditor Nicolas Appert dann systematisiert auch erforscht wurde und er eben auch diese Konserven verkauft hat.
Andererseits, weil das Verfahren, Appert nutzte für seine Konserven noch Glas, rasch in den Fokus britischer Ingenieure geriet. Nun war Großbritannien damals die industrielle Großmacht und Mutterland der Metallverarbeitung. Der Wechsel vom Einmachglas zur Metalldose war vorprogrammiert, so Uwe Spiekermann.
Man hatte auf der einen Seite die Konservierung auf der Basis von Hitze, also das Erhitzen des Gutes. Und auf der anderen Seite koppelte man das jetzt mit einem neuen Kunstraum, also dieser Blechbüchse.
Hinzu kommt, dass Lebensmittel in Dosen, anders als in Gläsern, lichtgeschützt aufbewahrt wurden und deshalb länger hielten. Fleisch, Suppen und Gemüse in den ersten Büchsen waren noch nach Jahrzehnten genießbar. Im späten 19. Jahrhundert sank die Haltbarkeit wegen produktionstechnischer Änderungen zwar auf etwa 2 Jahre, was aber trotzdem einer Revolution gleichkam. Traten doch schon bei Atlantiküberquerungen von immerhin nur 3 bis 4 Wochen Ernährungsprobleme auf.
In dieser Zeit werden dann normal gelagerte Lebensmittel, also beispielsweise Mehl, andere Qualität als heute, werden da möglicherweise verdorben. Und Wasser ist ebenfalls ein Problem. Sauberes Wasser kann keimbelastet sein.
Was aber sind schon 3 Wochen im Vergleich zu dauermilitärischer Eroberungszüge und wissenschaftlicher Expeditionen? Monatelang waren Soldaten und Forscher auf Schiffen unterwegs, ernährten sich von verschimmeltem Zwieback und Trockenfleisch. Fast alle litten an Skorbut. Skorbut konnten erhitzte Nahrungsmittel aus Konserven übrigens nicht lindern, sie besitzen kaum Vitamine. Konserven gaben den Schiffsbesatzungen aber eine Ernährungssicherheit.
Insbesondere bei Fleisch oder bei Suppen, die am Anfang im Mittelpunkt standen, hatten sie eben etwas Wärmendes, etwas Nährendes, etwas Kräftigendes.
Wer heute durch Supermärkte geht, kann sich diese Bedeutung kaum vorstellen. Kaum vorstellen kann er oder sie sich aber auch nicht, wie schwer es damals war, Konservendosen zu öffnen. In den ersten Jahrzehnten waren Hammer und Meißel dafür notwendig. Den Dosenöffner erfand der Brite William Lyman erst 1870.
Die Konservendose ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Über ihre Erfolgsgeschichte berichtete Mirko Smiljanic. Die Weltklimakonferenz in Ägypten geht morgen zu Ende. Viele Politiker, NGOs aus zahlreichen Ländern sind vertreten. Auch das Kinderhilfswerk World Vision ist vor Ort. Zehntausende Gipfelteilnehmer aus 200 Staaten ringen dabei um Lösungen, wie die Erwärmung der Erde gestoppt werden kann. Mit dabei sind auch Kinder und Jugendliche aus dem globalen Süden, die noch viel unmittelbarer von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Wie organisiert sind sie, die ja viel dichter dran sind? Und werden ihre Stimmen gehört? World Vision und andere Mitglieder der Global Alliance for Children haben im Vorfeld des Klimagipfels knapp 300 Kinder und Jugendliche aus Städten in 16 Ländern gefragt, was ihre dringendsten gesundheitlichen Sorgen sind. Eckhard Vorberg, Klimaforscher bei World Vision, ist vor Ort in Sharm el-Sheikh und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was die Zukunftsängste der Befragten waren.
Die Kinder und Jugendlichen haben wir tatsächlich auf allen Kontinenten befragt. Und diese Sorgen und Nöte, die leiten sich meist aus dem Alltag heraus ab. Also ein Thema, was ganz oben auf der Agenda stand, was große Sorgen bereitet, ist die Luftverschmutzung. Da denken wir ja oft an Städte und Autoverkehr. Aber tatsächlich ist es in ländlichen Gebieten eher die Feuerstellen, wo Feuerholz täglich abgebrannt wird, um zu kochen, die einfach eine sehr starke Belastung für die Gesundheit der Kinder darstellt. World Vision hat deswegen zum Beispiel in Uganda auch jetzt Solaröfen durch ein Projekt versucht einzuführen. Wir wollen das auch in anderen Ländern tun. Das ist eine wichtige Umsteuerung sozusagen, um von auch Abholzung für Kochen wegzukommen. Andere Sorgen sind zum Beispiel, dass durch Abholzung eben es stärker zu Sandstürmen kommt oder zu Überschwemmungen, wenn Regenzeit ist. Also dass dann auch keine Nahrung mehr angebaut werden kann, weil es längere Phasen der Dürre gibt. Und auf der anderen Seite Überschwemmung, die aber auch nicht gut ist, weil sie Ernten vernichten. Das sind die Alltagssorgen, wo besonders Kinder und Jugendliche für die Zukunft sich große Sorgen machen.
Inwieweit treten diese Kinder und Jugendlichen bei der Weltklimakonferenz auch persönlich auf oder in Videobotschaften? Und finden sie Gehör?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen die Nichtregierungsorganisationen haben auf ihren wenigen Tickets, also den Zugangstickets hier, versucht, Kinder und Jugendliche hier mit reinzubekommen. World Vision etwa, wir haben die Hälfte unserer Zugangstickets an afrikanische Mitarbeiterinnen und Kinder und Jugendliche vergeben in diesen 2 Wochen. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die hier vor Ort sind, sind meist über NGOs hier reingekommen. Das ist eine erste gute Sache, weil es ist ja wichtig, wenn diese Klimakonferenz schon in Sharm el-Sheikh auf afrikanischem Kontinent stattfindet, dass auch die Menschen und die Kinder und Jugendlichen gerade hier Gehör finden. Es gibt dieses Jahr auch das erste Mal einen wirklichen Kinder- und Jugendpavillon. Das ist ein Ort, wo ganz viele Veranstaltungen stattfinden, sogenannte Side-Events, wo man hingehen kann und sich treffen kann, wo sehr viel stattfindet. Die Kinder malen an die Außenwände dieses Pavillons jeden Tag neue Messages, politische Forderungen, die sie an die Politiker mitgeben wollen, die dort vorbeilaufen. Es ist jetzt auch schon beschlossen, dass das auch auf den nachfolgenden Klimakonferenzen der nächsten Jahren so sein soll. Und dann gab es eben am letzten Freitag einen Jugendtag, einen thematischen Tag hier auf der Klimakonferenz, wo wir zum Beispiel eine Kindervertreterin aus Tansania, die heißt Chania, wohnt dort an der Küste normalerweise. Sie konnte vor dem Plenum sich hier äußern und hat vor allen Dingen Forderungen nach Jugendpartizipation vorgebracht. Eine wichtige Sache, dass Jugendvertreter hier überhaupt vor Politikern reden durften. Denn in diesen Länderdelegationen, die eigentlich die Probleme und Lösungen verhandeln, da gibt es keine Jugendvertreter oder sehr selten. Gerade Deutschland sollte in Zukunft Jugendvertreter und Kindervertreter mit in die Regierungsdelegation aufnehmen. Denn diese Jugendlichen haben meist andere Lösungsvorschläge und die sollten Beachtung finden, nicht nur gehört werden, sondern sie sollten eben auch ihren Einfluss geltend machen können. Also das ist eine wichtige Forderung, dass Jugenddelegierte und Kinderdelegierte mit in den Regierungsdelegationen aufgenommen werden.
Was sind das für andere Lösungsansätze, die Sie jetzt gerade erwähnt haben?
Die Kinder und Jugendlichen aus den Ländern des globalen Südens, die wollen eher diese naturbasierten Lösungen. Also zum Beispiel, wie kann man die Natur vor Abholzung schützen? Wie kann man Wälder wieder sanieren? Wir als World Vision zum Beispiel sitzen in 28 Ländern eine Methode ein, wo aus Wurzeln, die noch im Boden vorhanden sind, wieder Bäume entstehen und ganze Wälder. Wir haben in den letzten Jahren allein in Niger 6 Millionen Hektar Wiederaufforstung betrieben durch diese Methode. Da kommen ganze Regenwälder wieder draus hervor. Und wenn man das in der Landwirtschaft einsetzt, dann steigern sich die Erträge in der Landwirtschaft um 4%, indem eben einzelne Bäume sozusagen mehr Schatten bringen in der Landwirtschaft, aber auch im Wassermanagement sehr gute Wirkungen erzielen. Und das haben zum Beispiel Kinder und Jugendliche gut mit im Blick, denn sie hüten oft Schafherden und Kuhherden. Sie wissen genau, welche Veränderungen sich in ihrer eigenen Umwelt abspielen. Und das ist zum Beispiel etwas, auf so einer Klimakonferenz hier leicht hinten runterfällt. Was sind die lokalen Lösungen im Alltag der Menschen im globalen Süden? Ich war gestern Abend zum Beispiel auf einem Solutions Dialog. Da haben alternative Nobelpreisträger aus dem Süden geredet und lokale Lösungen eben vorgestellt. Das ist super spannend, weil einfach solche Informationen bei uns in den Medien selten ankommen und dann auch hier auf der Klimakonferenz in den Regierungsdelegationen eigentlich kaum eine Rolle spielen. Es geht natürlich darum, dass wir CO2 einsparen. Aber wir brauchen auch diese naturbasierten Lösungen, wo wir schnelle Lösungen erzielen können, indem wir Natur wiederherstellen. Und das hilft den Menschen vor Ort meist mehr als die großen Dialoge auf großen Klimakonferenzen.
Ein Ergebnis der Weltklimakonferenz ist ja die Einrichtung eines globalen Schutzschirms gegen Klimarisiken. Den hat ja unter anderem Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze mit auf den Weg gebracht. Dieser Schutzschirm soll für mehr und schnellere finanzielle Hilfen für Länder des globalen Südens sorgen, die durch den Klimawandel mit Überschwemmungen und schweren Dürren zu kämpfen haben. Wie kommt diese Maßnahme bei den Menschen dort an?
Also ich habe hier mit Kollegen unter anderem aus dem Niger gesprochen. Da habe ich eine große Enttäuschung gehört. Es ist insofern eine gute Sache, weil gerade ganz arme und betroffene Länder sich ganz schlecht versichern können gegen Klimarisiken. Hier hilft jetzt die Bundesregierung mit 170 Millionen. Allerdings unseren Kindern und Jugendlichen ist das viel zu wenig. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es ist ein erster Schritt, Klimaversicherungen denen anzubieten. Wir brauchen aber in einem weiteren Schritt jetzt auch tatsächlich auf dieser Klimakonferenz eine Entscheidung zu einem extra Finanzierungsinstrument, der den Ländern je nach Bedarf, nach Klimaereignissen dann Gelder bereitstellt für den Wiederaufbau. Das ist die Forderung, die wir hier sehr stark auch von Jugendlichen, von dem Klimapavillon hören.
Sagt Eckhard Vorberg vom Kinderhilfswerk World Vision, mit dem ich über die Bewertung der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh aus Sicht von Kindern und Jugendlichen aus dem globalen Süden gesprochen habe. Wer eigentlich macht unsere Zukunft? War eine Tagung am Wochenende in der Evangelischen Hochschule Darmstadt überschrieben. Die Veranstalter von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik haben über Zukunftspolitik zwischen Utopie, Dystopie und Fahren auf Sicht diskutiert. Das Themenspektrum reichte von der Gärung als Zukunftsmetapher über Chinas Form der Planwirtschaft bis zur Suche nach Frieden. Andreas Beckmann hat die Tagung besucht.
Es gab einmal eine Zeit, da war klar, wie Zukunft gemacht wird, durch technischen Fortschritt. Heute scheint diese Fortschrittsgläubigkeit verflogen.
Zukunftsethiker fragen, wie wir unser Handeln mit Blick auf die nähere und oft eben auch fernere Zukunft ausrichten sollten.
China ist das Kontrastprogramm zur Zukunftsgestaltung in Deutschland.
China bewahrt sich noch den Glauben an eine planbare Zukunft, anders als Europa.
Heute ist es so, dass wir in den verschiedensten Bereichen auf Prävention setzen. Und damit haben wir es mit einer sehr geschlossenen Zukunft zu tun.
Die Rakete, die zum Mond fliegt, wurde zur Metapher für Zukunft im 20. Jahrhundert und für das Zukunftsversprechen der fossilen Moderne. Seit feststeht, dass die eher in eine Klimakatastrophe führt als zu Freiheit und Wohlstand für alle, sind neue Sinnbilder für die Zukunft gefragt. Die moderne Soziologie hat eine Metapher wiederentdeckt, die schon Klassiker des Fachs, von Emil Durkheim bis Karl Marx, verwendet haben: die Gärung.
Die Metapher der Gärung, die beschreibt zunächst mal Prozesse, die nicht plan- und steuerbar sind.
Schreibt die Soziologin Elena Beregow von der Universität der Bundeswehr in München in ihrem Buch »Fermente des Sozialen«. Alle Versuche, eine Zukunft zu gestalten, beruhen darauf, dass in einer Gesellschaft Unzufriedenheit mit der Gegenwart herrscht. Die drängt auf Veränderungen, wenn sie im übertragenen Sinne reformerische oder gar revolutionäre Gärungsprozesse auslöst.
Unvorhersehbare Prozesse, die sich dann im Geschehen formieren und deren Ausgang erstmal offen ist. Also das hat so ein utopisches Versprechen und gleichzeitig liegt darin aber so ein Umschlagpunkt auch schon begründet. Also Gärung heißt nicht nur Erneuerung, sondern auch Zerfall und Verfaulung. Also in dieser Gärungsmetapher steckt so eine gewisse utopische Kraft, aber auch der Anschluss in die Dystopie.
Anders ausgedrückt, jede Utopie trägt auch schon den Keim einer Dystopie in sich. Karl Marx beschrieb das für die bürgerliche Gesellschaft so: Indem die Bourgeoisie ihre Utopie von politischer und wirtschaftlicher Freiheit durchsetzt, schafft sie das moderne Proletariat. Das stellt sich ihr aus Empörung über seine Ausbeutung entgegen, um schließlich die bürgerliche Gesellschaft über den Haufen zu werfen. Dass Marx diesen Prozess mit der Metapher der revolutionären Gärung umschrieb, war kaum Zufall. Denn er war Zeitgenosse der Entdeckung des biologischen Gärungsprozesses durch Louis Pasteur. Pasteur erkannte, dass Mikroben, die Gärungsprozesse auslösen, entscheidend sind für eine Produktion von Nahrungsmitteln. Zum Beispiel von Brot. Keime im Teig lassen diesen aufgehen, sodass ein genießbares Produkt entsteht. Doch die gleichen Keime sorgen dafür, dass Brot auch schnell wieder verdirbt. Diese Einsicht hatte Konsequenzen für die Lebensmittelproduktion.
Am Brot kann man sehen, es gibt Brotfabriken, da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Also einfach durch die standardisierenden Techniken der Brotbearbeitung, die Pasteur'sche Politik der Reinigung, der Hygiene läuft ja auf maximale Kontrolle hinaus. Die Mikroben sollen gebändigt werden.
Daran arbeitet die Nahrungsmittelindustrie bis heute. Und die Politik treibt diesen Prozess mit immer neuen Lebensmittelschutzverordnungen noch voran.
Diese Politiken kommen aber insofern an ihre Grenze, als sie ihre eigenen Probleme wiederum produzieren. Also zu saubere Umgebungen machen krank. Man braucht eine Pluralität, eine Heterogenität an Mikroben, um sozusagen Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und deswegen gehen die Gesundheitspolitiken der Gegenwart ja wieder Richtung probiotischer Ansätze. Also man kann so Kipppunkte erkennen, wo diese Politiken der Reinigung an ihre Grenzen kommen und nach ihrem Gegenteil wiederum rufen.
Solche Kipppunkte sah Marx nicht nur in biologischen Prozessen, sondern auch in gesellschaftlichen. Und wie in der Biologie käme es auch im Sozialen darauf an, an solchen Kipppunkten gezielt einzugreifen. Er meinte, Industriegesellschaften würden früher oder später an revolutionäre Kipppunkte kommen. An denen sollte das Proletariat durch einen Umsturz eine Planwirtschaft errichten, die eine Zukunft ohne Armut möglich machen würde. Im 20. Jahrhundert hat eine Vielzahl kommunistischer Parteien versucht, diese Utopie zu verwirklichen. Alle diese Experimente sind gescheitert, bis auf eines.
China kommt aus diesem alten System von Planung. Die Kontinuität besteht darin, dass man diese Planungsgewissheit noch hat.
Berichtet Nicola Spakowski, Professorin für Sinologie an der Universität Freiburg. In ihrer Planungsgewissheit sah sich die KP lange Zeit vor allem dadurch bestätigt, dass es ihr gelungen war, das Bevölkerungswachstum zu bremsen, durch die Ein-Kind-Politik. Ohne die hätte sie ihr Volk vielleicht niemals satt bekommen können. Doch ausgerechnet jetzt, wo sich das Land auf dem Sprung wähnt zur Weltmacht Nummer 1, wird diese Politik zum Problem. China droht zu vergreisen.
Die Not, mehr Geburten zu bekommen, ist groß und die Regierung tut jetzt wiederum alles, um die Bevölkerung dazu zu bringen, mehr Kinder in die Welt zu setzen.
Was eben noch Utopie war, droht zur Dystopie zu werden. Deshalb hat die Regierung eine Kehrtwende vollzogen. Erst hat sie eine Zwei-Kind- und mittlerweile sogar eine Drei-Kind-Politik ausgerufen. Doch die junge Generation ignoriert bisher solche Appelle. Sie fühlt sich schon jetzt überfordert von den Anforderungen, sich ständig weiter zu qualifizieren und im Job permanent Höchstleistungen bringen zu müssen.
Da haben wir einfach in China momentan dieses Phänomen von, im Englischen heißt es lying flat, flachliegen. Eine jüngere Generation, die sich im Internet austauscht darüber, ob es sich überhaupt noch lohnt, in diesem Hamsterrad zu bleiben, von diesem ganz großen Druck, der seitens des Staates auf sie ausgeübt wird und am Ende vielleicht das Leben dabei zu vergessen.
Utopien, egal welcher Art, scheinen früher oder später unweigerlich ihren Glanz zu verlieren oder sogar ins Gegenteil umzuschlagen und zur Dystopie zu werden. Sollte man dann nicht gleich auf sie verzichten und sich bei der Gestaltung der Zukunft auf ein Fahren auf Sicht beschränken, bei dem man sein Vorgehen jederzeit im Lichte neuer Erkenntnisse korrigieren kann? Das könnte ein Weg sein, meint Kirsten Meyer, Professorin für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Aber wenn ein solches Vorgehen mehr hervorbringen solle als hektisches Krisenmanagement, müsse es von einer Zukunftsethik geleitet sein. Das gelte besonders für den Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Wir müssen auch künftigen Generationen die Freiheiten überlassen, wie sie mit der Natur umgehen wollen und welche Bestandteile der Natur sie nutzen wollen oder welche Bestandteile der Natur ihnen wichtig sind.
Das heißt, wir sollten ihnen von allen natürlichen Ressourcen möglichst ähnlich viel hinterlassen, wie wir selbst einst vorgefunden haben. Da wir das aber kaum mehr schaffen können, weil wir in der Vergangenheit schon viel zu viel verbraucht haben, müssen wir ihnen stattdessen Technologien hinterlassen, wie sie mit erneuerbaren Ressourcen ein gutes Leben führen können. Und diese Technologien müssen wir auch selber so schnell wie möglich einsetzen, um unseren Naturverbrauch zu reduzieren.
Insbesondere in Punkten, wo unser Handeln irreversibel ist, und das betrifft beispielsweise den Verlust von Biodiversität, da dürfen wir nicht einfach künftige Generationen auf eine Weise nicht mehr vor die Wahl stellen, wie wir das gegenwärtig de facto mit Blick auf Biodiversitätsverluste leider tun.
Denn alle Arten von Lebewesen, die wir gezielt oder fahrlässig ausrotten, werden für künftige Generationen nicht mehr da sein. Der wichtigste Grundsatz einer Zukunftsethik müsse daher die Selbstbeschränkung jetziger Generationen zum Wohle zukünftiger sein. Nur so ließe sich intergenerationelle Gerechtigkeit schaffen. Doch das wirft gleich eine neue ethische Frage auf. Dürfen reiche Menschen im globalen Norden von viel ärmeren Menschen auf der Südhalbkugel verlangen, dass auch sie ihren Ressourcenverbrauch einschränken? Und zwar im Namen künftiger Generationen? Würde eine so geschaffene intergenerationelle Gerechtigkeit nicht einer intragenerationellen Gerechtigkeit widersprechen? Also dem Anspruch auf eine gerechte Ressourcenverteilung zwischen den Menschen, die jetzt leben?
Ich denke, es sind einfach beides wichtige Punkte, sowohl die intra- wie auch die intergenerationelle Gerechtigkeit. Eine wichtige Frage besteht darin, wie denn beides, wenn es in Konflikt miteinander gerät, gegeneinander abgewogen werden soll. Und ich habe da auch keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich würde tatsächlich denken, dass manchmal Fragen intragenerationeller Gerechtigkeit wichtiger sein können. Vor allem würde ich aber dafür plädieren, immer darauf zu schauen, dass man sein Handeln so ausrichtet, dass man beiden Forderungen der Gerechtigkeit hier genügen kann.
Wer mehr besitzt und vor allem wer in der Vergangenheit mehr Ressourcen verbraucht hat, wird in Zukunft mehr Verzicht üben müssen. Und diese Zukunft hat schon begonnen. Die reicheren Menschen müssen sich jetzt einschränken und dabei darauf setzen, dass dann auch die Ärmeren zu mehr Umweltschutz bereit sind.
Das heißt, dass wir nicht grundsätzlich glauben, dass Menschen schlecht sind und unbelehrbar sind und vom Wesen her auf jeden Fall nur so weitermachen, wie sie es vorher gezeigt haben.
Christina Schüß beschäftigt sich als Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Lübeck mit der Frage, wie Frieden und Gerechtigkeit in Zukunft möglich sein könnten. Ihre Überlegungen beginnen regelmäßig in der Vergangenheit.
Verantwortung für die Vergangenheit, das scheint mir eigentlich die wirklich schwierige Frage in dieser Angelegenheit.
Das knüpft an die deutsche Erfahrung an. Dass Deutschland überhaupt eine Gegenwart hat, beruht darauf, dass es in den Jahren nach 1945 eine Zukunft geschenkt bekommen hat, nachdem es zuvor zwei Weltkriege geführt und sich durch die Judenvernichtung moralisch komplett diskreditiert hatte. Trotzdem gab der Rest der Welt den Deutschen die Chance für einen Neuanfang. Die bräuchten heute alle, die sich jemals an Mensch oder Natur vergangen haben, meint Christina Schüß.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Vergebung ist die eine. Was nicht heißt, dass die Taten, die er oder sie womöglich unrechtmäßig begangen hat, selber damit reingewaschen werden.
Vergebung steht immer unter dem Vorbehalt, dass Schuld anerkannt wird. Denn ohne Einsicht ist Vergebung nicht denkbar.
Wenn die andere Person irgendwie die Schultern zuckt und sagt, mir doch egal, ich mache so weiter, wie ich das halt mache, dann ist Vergebung tatsächlich ins Leere gelaufen, sozusagen. Also hat überhaupt nicht stattgefunden.
Auch wenn sie dabei utopisch klingt, ist Christina Schüß überzeugt, Zukunftspolitik muss aus den Kontinuitäten der Konfrontation ausbrechen. Zwischen Ländern und zwischen Mensch und Natur. Die Antwort auf die Frage, wer eigentlich gestaltet unsere Zukunft, kann nur lauten, entweder wir alle in Kooperation oder niemand. Dann kommt die Zukunft einfach über die Menschheit und wird vermutlich eher dystopische Züge annehmen.
Zwischen Utopie und Dystopie, irgendwo dazwischen wird die Zukunft ausgelotet, über die sich Wissenschaftler in Darmstadt Gedanken machten, Andreas Beckmann berichtete. Damit geht die heutige Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.